Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch auch. Oh, ist doch noch voller geworden. Ich hatte erstmal Angst kurz, ob die Jugend auf Jugendfreizeit ist vielleicht und ich davon nichts mitbekommen habe. Aber ja, scheint nicht so. Ja, nur zu dir soll sich dein Volk sammeln. Das passt sehr gut zu unserem Bibelabschnitt auch heute. Wir sind ja in den Psalmen unterwegs, sind ja Sommerferien, auch ein bisschen wie man sieht. Und ich freue mich, ich darf ein bisschen spontan heute die Bibelstunde machen, aber Gott hat echt Gnade geschenkt, war richtig gnädig, weil ich habe richtig Feuer gefangen für diesen Psalm, durfte ja, ein paar Erkenntnisse gewinnen und ich freue mich, die jetzt einfach weiterzugeben, zusammen mit euch, das zu teilen, zu staunen über Gottes Wort und ich möchte das gerne tun und ich möchte vorher aber beten. Steht auch gerne noch auf dazu und ich möchte zu unserem großen Gott beten. Und Gott, das möchten wir bezeugen und das möchte ich auch stellvertretend für diese Versammlung einfach hier bezeugen, dass du ein großer und guter Gott bist. Nur du bist gut und nur zu dir möchten wir uns versammeln. Zu keinem anderen. Keiner ist dir gleich, keiner ist so wie du. Du bist der höchste Herr. Das möchte ich auch bekennen und möchte mich unter dich stellen, möchte mich demütigen vor dir, möchte dir Danke sagen für dein Wort. Danke, dass wir darin jetzt lesen dürfen gleich. Und dass wir was Neues oder dass wir etwas über dich erfahren dürfen auch. Und ich bitte dich, dass du die Dinge, die uns ablenken, dass du sie von uns wegnimmst, dass wir wirklich auch begeistert werden durch dein Wort und ja, neue Ehrfurcht auch vor dir bekommen. Danke, Herr, für das, was du in deinem Wort reingelegt hast und dass wir dieses Privileg haben, das jetzt zu lesen. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass du Segen schenkst, auch mir und auch den Hörern. Amen. So, jetzt dürftet ihr einmal meine Präsentation einmal kurz reinschmeißen, oder? Ja, okay. Lass das offen ruhig. Ich habe mir vorher ganz überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, aber ich habe mich am Ende doch dazu entschieden. Ich würde gerne mit euch ein kurzes Video anschauen, es dauert 5,5 Minuten. Und ja, weil ich einfach der Meinung bin, es gibt auch auf YouTube gute Sachen von unseren Geschwistern, die sich Mühe gemacht haben, die sehr viel Arbeit und da reinstecken und sehr talentiert sind. Ich weiß nicht, ob euch das Bibelprojekt was sagt. Das gibt es auch in Deutsch und dort ist zum Beispiel auch ein Lehrer unserer Schule, der Stefano Scheel, der ist auch wahrscheinlich den einen oder anderen bekannt, der dort theologisch das Ganze korrigiert, sage ich mal, überprüft. Und die haben ein Video gemacht, wie wir die Psalmen lesen sollen. Und ich wollte das gerne mit euch anschauen. Ich fand das sehr gut und hilfreich. Und du darfst es gerne abspielen. Und ja.
Wir haben über Poesie in der Bibel gesprochen. Darüber, wie biblische Dichter das Design lieben und Metaphern und Symbolik meisterhaft verwenden. Diese Gedichte laden uns zu einer Erfahrung ein, bei der wir langsam aus vielen Blickwinkeln über Ideen nachdenken können.
Die größte Sammlung von Gedichten in der Bibel ist das Buch der Psalmen. Und das schauen wir uns hier an.
Die Israeliten haben im Laufe ihrer Geschichte viele Gedichte verfasst.
Ja, Gedichte wurden von israelitischen Königen, Propheten und Weisen geschrieben. Einige Gedichte wurden von Chören im Jerusalemer Tempel gesungen, während andere von Familien zu Hause gebetet wurden. Und im Laufe der Jahrhunderte wurden die wichtigsten und am meisten gelesenen Gedichte zusammengetragen, die zu besonderen Anlässen gelesen oder gesungen wurden.
Gedichtbände kenne ich schon. Das sind ganze Sammlungen der größten Gedichte in einem Band zusammengefasst. Und ich kann sie durchlesen und meine Favoriten aussuchen.
Aber das Buch der Psalmen ist nicht wie diese Art von Sammlung. Hier wurde jedes Gedicht fachmännisch ausgestaltet und dann aus gutem Grund genau dort platziert, wo es ist. So wird eine Handlung von Anfang bis Ende des Buchs erzählt. Die Psalmen erzählen auf poetische Weise die gesamte biblische Geschichte und sie laden dich in einen literarischen Tempel ein.
Einen literarischen Tempel?
Ja, die Stiftshütte und dann später der Tempel in Jerusalem waren der Ort, an den die Israeliten gingen, um Gott zu begegnen. Dort angekommen konntest du überall Kunst und Bilder bestaunen. Priester vollzogen Rituale, du hast Lieder und Gebete gehört. All das verkündete symbolisch, dass dein Gott von diesem Berg aus die Welt regierte. Und du warst in seinem Wohnzimmer.
Der Tempel war also der Ort, an dem man in Gottes Gegenwart war. Und dort tauchte man auch in die Geschichte von Gottes Königreich ein.
Ganz genau. Und versuch dir vorzustellen, wie traumatisch es war, als die Babylonier in Jerusalem einfielen, den Tempel plünderten und niederbrannten. Und dann verschleppten sie auch noch viele Israeliten ins Exil.
Okay, wohin können sie jetzt gehen, um Gott zu treffen, ihm ihre Geschichte zu singen und zu beten?
Da kommt das Buch der Psalmen ins Spiel. Es ist ein Gebetsbuch für Verbannte, das wie ein virtueller Tempel aufgebaut ist. Du liest die Psalmen, um Gott zu begegnen und um die ganze biblische Geschichte von Gottes König erfolgreich als Gedicht gesungen zu erleben.
Cool. Aber wie machen das die Autoren der Psalmen?
Beginnen wir beim Aufbau des Buchs. Es gibt 150 Gedichte, die in 5 klare Abschnitte unterteilt sind. Am Anfang gibt es eine kurze Einleitung, die Psalmen 1 und 2. Sie legen die Hauptthemen des ganzen Buchs dar, indem sie die biblische Handlung nachzeichnen.
Okay.
In Psalm 1 schauen wir zurück auf den Garten Eden und den Fluss des Lebens.
Ja, Gott setzt die Menschheit in den Gartentempel. Und hier beschließen die Menschen, Gut und Böse nach ihren eigenen Vorstellungen zu definieren. Und so werden sie aus dem Garten verbannt.
Aber Psalm 1 zeichnet ein Bild der Hoffnung von einem aufrichtigen Menschen, der sich an Gottes Weisheit erfreut. Diese Weisheit wird Tora oder Unterweisung genannt. Diese Person ist wie der Baum des Lebens im Gartentempel. Sie blüht ewig, weil sie in den Fluss von Gottes Leben gepflanzt ist.
Das ist wunderschön. Aber wer soll das sein?
Nun erinnere dich an die Geschichte in Genesis nach der dummen Rebellion der Menschheit. Gott gab ein Versprechen.
Ach ja, richtig. Ein zukünftiger Mensch, der Same der Frau. Er wird kommen, um das Böse zu besiegen und die Welt wiederherzustellen.
Und darum geht es in Psalm 2. Gottes Versprechen, dass ein König aus Davids Geschlecht kommen wird. Er heißt Sohn des Menschen und Messias. Gott beruft ihn dazu, Gerechtigkeit über das menschliche Böse zu bringen und Gottes Königreich und den Frieden in den Nationen wiederherzustellen.
In den Psalmen 1 und 2 werden also all diese Hauptthemen vorgestellt?
Ja, und dann werden diese Themen in den 5 Abschnitten in diesem Buch weiterentwickelt. Die ersten beiden befassen sich mit der komplizierten Geschichte von David und seiner königlichen Familie. Im 3. Abschnitt steht die Tragödie des israelitischen Exils und dem Untergang von Davids königlichem Geschlecht im Fokus. Doch dann im 4. und 5. Abschnitt wird die Hoffnung auf den Messias, einen neuen Tempel und Gottes Königreich nach dem Exil neu entfacht. Dann endet das Buch mit einem 5-teiligen Schluss, in dem Gott für seine Treue gelobt wird.
Cool. Fast die Hälfte der Psalmen steht mit einem Mann in Verbindung, König David, den Gott auserwählt hat, um über Israel zu herrschen.
Ja, Davids Geschichte ist in diesem Buch echt wichtig. Er erlebt viele schwere Zeiten, aber vertraute Gott mit radikalem Glauben. Und in diesen Gedichten teilt David seine Ängste, gesteht sein Versagen und dankt seinem Erretter. Und er spricht ständig von einer tiefen Sehnsucht, im Tempel in Gottes Gegenwart zu sein.
Aber Moment mal, David lebte, bevor der Tempel überhaupt gebaut wurde.
Genau, dieses Bild von David, der auf Gottes Königreich und zukünftigen Tempel hofft und betet, ähnelt den Hoffnungen der späteren Generation von Verbannten. Und so konnten Davids Gebete zu ihren Gebeten werden.
David ist wie ein Gebetstrainer. Er gibt uns Wörter, wie wir beten und Gottes Gegenwart entdecken können, in guten und schlechten Zeiten.
Genau, es gibt 73 Gedichte, die mit David verbunden sind. Aber die meisten anderen stammen von späteren Generationen biblischer Dichter. Und sie hatten gelernt, wie David zu beten und zu hoffen. Und das Endergebnis davon ist das Buch der Psalmen. Es ist als virtueller Tempel für alle Generationen von Gottes Volk gemacht.
Das ist kein Buch, das man einmal liest und weglegt.
Nein, es ist für langsames und immer wiederkehrendes Lesen und Reflektieren gemacht. Diese Gebete, Klagen und Loblieder sollen unsere eigenen werden. Sie sind Gedichte für Verbannte, die lernen, in Gottes Weisheit zu leben und Gottes Gerechtigkeit in der Welt zu suchen. Sie hoffen auf den kommenden Messias und Gottes Königreich.
Vielen Dank an die Technik. Prüft alles, das Gute behaltet. Ihr dürft mir gerne später mal ein Feedback geben, wie ihr das fandet. Ich habe, wie gesagt, davor lange überlegt, soll ich das tun oder nicht. Ja, könnt ihr gerne machen später. Jetzt darfst du mein Laptop hier einmal anstrahlen. Genau, wir sind jetzt im 4. Buch der Psalmen. Das war jetzt ein bisschen überblicksmäßig über die Psalmen. Wir sind im 4. Buch der Psalmen angelangt. Genau, das haben wir geschafft. Und nochmal, das 4. Buch ist von 90 bis 106. Wir sind im Psalm 97 unterwegs. Letztes Mal war ja Georg war dran. Georg Wilms war dran, Entschuldigung. Und wir werden uns jetzt in nächster Zeit auch mit den nächsten weiteren Psalmen beschäftigen. Und was ich hier einfach gut fand oder was ich auch so spannend fand, war dieses Bild auf der linken Seite, was ihr seht. Wie einfach ein Mensch, der in seinem Alltag... Jeder von uns erlebt unterschiedliche Sachen, wie ein Mensch in seinem Alltag Gottes Wort liest und dadurch Hoffnung bekommt. Und in jeder Lebenslage, für jede Lebenslage etwas da ist, auch ein Psalm. Und genau, und wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit dem 4. Buch. Und ihr seht auch unten rechts im Bild, das war das Buch, wo es um das Königsreich geht, um die Königsherrschaft Gottes. Damit werden wir uns auch jetzt beschäftigen. Das sieht man auch, dass die Psalmen 93 bis 99 zusammenhängen und dort immer wieder diese Phrase kommt, der Herr regiert. Das ist quasi die, die Aussage, die immer wieder vorkommt, 93 Vers 1, 95 3, 96 10, 97 1 gleich auch, 99 1, das ist quasi das Thema, Gottes Königsherrschaft. Und damit werden wir uns heute befassen. Und ich möchte zuerst den Psalm lesen und ihr dürft gerne mit mir mitlesen. Psalm 97, ich habe es auch angestrahlt, wenn ihr keine Bibel dabei habt. Der Herr regiert als König. Es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Wolken und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Die Erde sieht es und erschrickt. Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen müssen sich alle, die den Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Zion hört es und ist froh und die Töchter Judas frohlocken um deiner Gerichte willen, o Herr. Denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist hoch erhaben über alle Götter. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Licht wird dem Gerechten gesät und Freude den vom Herzen Aufrichtigen. Freut euch an dem Herrn, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen. Amen. Genau, wie auch schon letztes Mal in der Bibelstunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt den ganzen Psalm als Text einfach seht, wie viel ihr euch schon mitnehmen konntet, behalten konntet. Jetzt ist das auch noch ja, so poetisch und ich weiß nicht, ob ihr damit so viel was anfangen könnt mit Gedichten und so weiter. Ich persönlich kann damit leider noch nicht so viel anfangen, also dass ich jetzt so diese Gedichtssprache selber anwende in meinem Alltag. Also ich würde wahrscheinlich oder ja, aller Wahrscheinlichkeit nicht so reden wie der Psalmist. Das habe ich nicht so drauf und da fällt es mir eigentlich immer schwer, wenn ich diesen ganzen Text so vor Augen sehe. Und was mir dann immer hilft, ist das einzuteilen, zu unterteilen. Das möchte ich auch mit euch zusammen tun. Wir haben hier 12 Verse, die wir heute betrachten wollen. Wir gehen später auch Vers für Vers durch. Das Ganze ist in 4 Strophen unterteilt. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das ist auch wirklich in 4 Strophen gedacht. Und das wiederum ist in 2 Blöcke unterteilt. Ich hoffe, ihr könnt mitkommen. Also wir haben die Verse 1 bis 6 in einem Block und die Verse 7 bis 12. Und in den Versen 1 bis 6 werden wir uns gleich eine Gotteserscheinung, also eine Theophanie heißt das, anschauen. Gott stellt sich quasi vor, er erscheint. Und in Vers 7 wird es dann quasi konkreter, das sind dann sozusagen die Folgen. Was bedeutet das? Und ich freue mich, weil das auch ziemlich konkret wird für uns. Da hat der Psalmist schon gute Vorarbeit geleistet. Genau, und diese 2 Blöcke ist das eingeteilt. Und was ich dann oft gerne mache, wenn ich an einen Text rangehe, ist unterstreichen. Das möchte ich jetzt kurz einmal mit euch machen. Und zwar habe ich das Wort, also für Gott, Herr, unterstrichen. Auch weitere Begriffe wie Höchster oder Herrscher. Also da steht jetzt nicht Jahwe dahinter quasi, sondern als Name, sondern auch Adon, Elyon und so weiter. Aber das sind die Begriffe für Herr. Und dann noch die Pronomen, quasi überall, wo es um Gott geht. Also das jetzt orange markiert. Ja, man kann es auch erkennen, denke ich. Also man erkennt schon, im ganzen Psalm geht es um Gott. Und ja, das zieht sich durch. Genau. Dann habe ich die Worte frohlocken oder Freude markiert. Und da finde ich spannend, dass es quasi wie eine Klammer ist um diesen Psalm. Wenn ihr das seht, vorne in Vers 1 und unten in Vers 12, beides Mal geht es um die Freude, auch mittendrin. Das ist ein wichtiger Punkt in diesem Psalm, also die Freude, das Frohlocken, das Jubeln. Dann Gerechtigkeit oder auch Recht, was man auch mit Gericht übersetzen kann. Und auch den Gerechten habe ich markiert. Und zum Schluss habe ich dann noch umkreist alle diese Worte wie Ganzen, Aller, Ganzer, also die so das Ganze ja ganz universell quasi und irgendwo auch absolut darstellen. Das waren quasi so die Markierungen, die ich vorgenommen habe, die mir geholfen haben, diesen Psalm besser zu unterteilen, besser zu verstehen. Ich hoffe, dass euch das auch irgendwie hilft und nicht nur verwirrt oder langweilt, wie auch immer. Wir haben auch viele Reime in diesem Psalm, Doppelungen und da dachte ich, das ist wie im Russischen. Also ich kann selber kein Russisch, aber es war ganz oft so, wenn Leute auf Russisch einen Witz machen oder was erzählen, dann versuchen die es auf Deutsch zu übersetzen und das ist, also dann sagen die auch immer so, ja, das kann man so nicht sagen oder da fehlt das Wort für im Deutschen. Ich weiß nicht, das kennt ihr oder wahrscheinlich die meisten von uns. Und ich glaube, dass es vom Hebräischen ins Deutsche halt auch so ist. Du kannst halt zum Beispiel sind auch immer wieder gleiche Anfangsbuchstaben zum Teil und das kann man halt nicht übersetzen. Das heißt, auf die Poesie, sage ich mal, jetzt lege ich jetzt nicht besonders viel Wert bei der Auslegung. Wir werden gleich uns Vers für Vers die Verse durchgehen und anschauen und genau, wie gesagt, staunen. Ich durfte staunen wirklich und hoffe, dass ich euch auch ins Staunen bringen kann oder dass Gottes Wort das auch tun kann. Genau, soweit. Wie gesagt, wir gehen Vers für Vers durch. Und der erste Vers fängt direkt an, der Herr regiert als König. Also er beschreibt sofort Gott König, Chef, der Herrscher, der Regierende. Und später gleich beschreibt er auch seine Majestät und seine Macht. Und Gottes Königsherrschaft ist, oder sie wird hier beschrieben im Hier und Jetzt, also aus der Sicht des Psalmisten. Wenn wir gucken in Psalm 96, Vers 10, den Georg letzte Woche hatte, da haben wir genau die gleiche Formulierung. Psalm 96, Vers 10 heißt es, sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Und da können wir dann zum Beispiel in die Fußnote schauen und da heißt es, der Herr hat die Königsherrschaft angetreten. Also es ist nicht jetzt etwas, ein Psalm, der nur für die Zukunft gilt, sondern es ist auch jetzt schon, Gott regiert. Der Herr regiert als König. Das heißt, genau, er hat seine Königsherrschaft im Hier und Jetzt schon angetreten. Das ist manchmal eine Spannung, glaube ich, für uns, weil wir denken, ja okay, wir erleben sehr viel Leid in dieser Welt und viel Schlechtes. Und wir denken, okay, Gott ist König, wie kann das sein, dass trotzdem so viele schlimme Dinge passieren werden oder viele Dinge passieren. Und dieser Psalm ist auch prophetisch oder auch ein prophetischer Psalm, weil er uns auch darauf hindeutet, auf unseren Herrn Jesus Christus, der wiederkommen wird und der auch als König, wir werden später auch ein paar Parallelen sehen, regieren wird im tausendjährigen Reich. Das heißt, das ist quasi beides. Und der hier quasi seine perfekte Königsherrschaft aufrichten wird, sichtbar für alle auf der Erde, was es ja noch nicht ist. Das kommt noch quasi, das ist also prophetisch so gesehen dann. Genau, wir sehen auch da schon eine Parallele, Jesus selbst als den Herrscher auf dem Thron und als König. Wenn wir dann das schauen, in Offenbarung finden wir zwei Stellen, wo Jesus genannt wird, König der Könige, Herr aller Herren wird er bezeichnet. Oder auch, habe ich auch in Matthäus 25, 31 eine Stelle gefunden, wenn aber der Sohn des Menschen, sagt Jesus in seiner Endzeitrede, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Also Jesus selbst ist dieser König quasi, von dem wir hier schon lesen, von dem Psalmisten. Man weiß übrigens nicht genau, wer das geschrieben hat. Verzeiht mir, wenn ich vielleicht ab und zu David sage. Das ist so wie mit Paulus Brief ein bisschen, ne? Sonst David in dem Psalm. Aber man weiß nicht genau, wer diesen Psalm geschrieben hat. Auch tatsächlich nicht genau wann, alles nur Vermutungen. Aber ich will das auch so stehen lassen, wenn ich da jetzt nichts Genaues oder Direktes finde. Genau, der Herr regiert als König, das ist auch jetzt schon und er wird es auch später tun, bei seinem zweiten Kommen, wenn unser Herr Jesus wiederkommen wird. Und genau, das ist sozusagen, das stellt der Psalmist direkt am Anfang des Psalms als Fakt dar. Das ist so, Punkt. Schluss aus Feierabend, würde Georg sagen. Und das ist einfach, ich finde auch genial, also auch, was man aus diesem Aspekt schon rausnehmen kann, ist einfach genial, dass Gott nicht einfach nur die Erde gemacht hat, solche Aussagen habe ich auch schon mal gehört, dass Leute sich das so erklären, dass Gott die Erde gemacht hat und dann ist er zurückgetreten und dann nimmt das einfach alles seinen freien Lauf und so versucht man sich zu erklären, warum es heutzutage so aussieht oder so ist, wie es ist. Aber das stimmt nicht. Gott lehnt sich nicht einfach nur zurück, es ist aktiv. Der Herr hat seine Königsherrschaft angetreten, also er hat das schon getan und er tut es jetzt immer noch und er wird es auch später bei seinem zweiten Kommen sichtbar machen. Da dürfen wir uns freuen, aber das darf ich noch gar nicht sagen, das kommt später erst. Und dieses, dass der Herr regiert als König, dass er aktiv regiert, das hat seine Folge. Das ist die Folge von Gottes Regierung. Das lesen wir in den nächsten beiden Versen. Da heißt es, es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Also Freude ist die Folge davon, dass der Herr regiert, dass Jesus regiert als König. Das ist die Folge, Freude und Jubel. Ich denke mal, wenn wir hier anstatt den Herrn, also anstatt Jesus, anstatt Gott hier einen anderen König einsetzen würde, dann würden viele von uns wahrscheinlich mit den Augen rollen. Wenn ich jetzt sagen würde, Nee, ich nehme keinen Namen. Wenn ich jetzt einfach irgendeinen anderen Herrscher da einsetzen würde und sagen würde, er regiert als König, ich denke nicht, dass dann stehen würde, die Erde frohlockt oder die vielen Länder freuen sich. Da würden wir wahrscheinlich hier schon Zwiespalt haben, der eine mag den, der andere nicht und so weiter. Aber beim Herrn ist es so, die Erde freut sich, die vielen Länder, die freuen sich. Und genau, wenn Gott als König herrscht, dann kommt Freude auf. Genau, das kann man auch auf einen Menschen, denke ich, an sich beziehen, dass wenn die Herrschaft Gottes als König in einem Menschen quasi, wenn Gott die Herrschaft übernimmt, dann kommt auch Freude auf. Freude ist quasi das Resultat, die Folge davon, dass Gott regiert als König. Ich hoffe, das können wir, die wir glauben, bezeugen, dass wir sagen können, ja, Gott ist König in meinem Leben und die Folge davon ist auch Freude. Nicht nur, aber auch Freude. Ich hoffe, dass wir das bezeugen können. Ich zumindest möchte es tun. Und genau. Zu den vielen Ländern, also der Psalmist schreibt die Erde und die vielen Länder, ist in der Schlachter ein bisschen holprig übersetzt, das heißt eigentlich die vielen Inseln und damit sind einfach gemeint die ganz entfernten und die ganz weit entfernten Orte, zu denen man ganz lange hin braucht, wo man Meere überqueren muss und so weiter. Das heißt, es will beschreiben wirklich die Erde und wirklich alles, also wirklich auch die entferntesten Orte, die tiefsten Winkel der Erde, die freuen sich. Genau. Und ich fand, hier sieht man auch ein bisschen so diesen Blick von Gott auf die ganze Welt. Also nicht nur irgendwie auch auf sein Volk, sondern auf diese ganze Weltweite, was wir gerade im Psalm 96, 10 auch schon gelesen haben, dass dort steht, sagt es unter den Heiden. Also nicht nur für uns behalten, sondern weitergeben. Und wir sollen es, wie gesagt, nicht für uns nur behalten, sondern weitergeben, rausposaunen. Bis in die entferntesten Winkel der Erde. Und was ich mir so dachte, interessant ist, dass wir diese vielen Inseln oder diese vielen Nationen auch, die auch haben wir auch schon bei uns hier in Augustdorf. Ich habe mal so nur kurz, also wirklich nur kurz mich damit beschäftigt, wie viele Nationen wir eigentlich hier haben. Wir haben Deutsche, in Klammer Russlanddeutsche, wir haben Russen, Türken, Armenier, Bulgaren, Rumänen, Serben, Asiaten, Afrikaner und. Also wir haben wirklich viele Nationen, allein hier in unserem Dorf. Wir müssen nicht weit fahren für die vielen Länder oder für die weit entfernten Inseln. Die haben wir hier. Und ich denke, dass wir daraus auch schon was mitnehmen müssen, dass Gott ein Herz hat für quasi die ganze Welt, nicht erst in Matthäus 28, wo er uns raussendet oder wo er die Jünger rausschickt in die ganze Welt, sondern es ist auch schon vorher so, dass er die ganze Welt im Blick hat. Und ich denke, dass wir damit auch hier in Augustdorf schon anfangen können, uns vielleicht nicht nur auf eine Nation oder einige Nationen, sondern auf mehrere Nationen also, dass wir uns nicht beschränken, sondern dass wir uns aufteilen und uns dieser Nation annehmen vielleicht. Dass wir viele Nationen hier im Gottesdienst sitzen haben. Ich glaube, dass es auch Gottes Anliegen ist und das können wir uns einfach schon mal fragen, so wie, inwiefern das auch unser persönliches Anliegen ist, dass wir viele Nationen hier im Gottesdienst haben. Oder in der Bibelstunde dann vielleicht auch. Genau, und weiter geht's. Also Gott regiert über die ganze Erde und wir bekommen jetzt einen Einblick von Gott in sein Wesen. Und es beschreibt hier quasi eine Gotteserscheinung und wie diese aussieht. Ich habe versucht, immer mal so ein bisschen Bilder dazu zu nehmen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und es fängt an mit, Wolken und Dunkel sind um ihn her. Das hat mich direkt erinnert an die Erscheinung am Sinai, wo Gott dem Mose und auch dem Volk am Berg Sinai erschienen ist. Da finden wir nämlich ähnliche Sachen wie dichte Wolke, den Rauch finden wir, der quasi dort war, als Gott hinabstieg, um auf den Berg zu kommen, um zu Mose zu sprechen. Das Volk hat das auch gesehen. Und Gott erscheint richtig mit Macht. Und auch diese Wolken und Dunkel, das ist ein Zeichen von Macht, aber auch von Verhüllung. Dass Gott sich verhüllt, dass da auch irgendwo was halt im Sinne von ist, was wir halt nicht verstehen können, vielleicht irgendwo auch, was wir nicht sehen können, was wir nicht sehen dürfen sogar. Und ja, Gott erscheint mit Macht und er verhüllt sich und das ist auch besser. Ich möchte kurz einmal die drei Verse vorlesen, wie das Volk dann reagiert hatte, als Gott erschien auf dem Berg. Und da heißt es, und das ganze Volk nahm das Donnern, Entschuldigung, 2. Mose 20, die Verse 18 bis 21 sind das. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Es sprach zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne, Mose aber nahte sich dem Dunkel, in dem Gott war. Also ich denke, dass sich der Psalmist wahrscheinlich auch an diese Begebenheit erinnert hat. Man hat es ja immer weitergegeben. Und das sind jetzt quasi, ja, wie er beschreibt, wie Gott quasi, wie Gott hier erscheint. Wolken und Dunkel sind um ihn her. Und es soll uns die Furcht wirklich vor Augen führen, wie groß Gott ist. Das sollen auch gleich die kommenden Verse tun, damit wir nicht sündigen auch. Ich denke, das ist auch ein Aspekt, den wir uns da rausnehmen können. Weiter heißt es, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Throns. Das ist wunderbar, das ist richtig gut, weil das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich die Erde freuen kann. Weil es gerecht ist, Gott ist gerecht. Gott ist nicht irgendein Tyrann, irgendeiner, der einfach nur willkürlich bestimmt, sondern er ist gerecht und auch seine Gerichte sind gerecht. Und auch dieser Thron ist hier wieder ein Bild für Macht natürlich, für die Königsherrschaft auch. Genau, Gott ist gerecht, er ist nicht korrupt und deshalb kann sich die Erde freuen. Deshalb können wir uns freuen, genau, wie gesagt, weil Gott gerecht ist und auch seine Gerichte. Weiter in Vers 3 heißt es dann, Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Feuer ist auf jeden Fall ein Zeichen auch hier fürs Gericht. Immer wieder lesen wir von Feuer, das auch als Gericht bekannt ist. Das bestärkt auch irgendwo nochmal diese, ja, dass Gott auch das Gericht bringt und auch diese Härte des Gerichts, also wie hart es ist, wie schlimm es ist. Das heißt ja nämlich ja auch, und verbrennt seine Feinde ringsum. Das ist, hört sich erstmal Schrecken an. Gottes Gericht ist kein Zuckerschlecken, so gesehen. Also ist nicht nur einfach ja, ein Termin, wo man dann auch vielleicht einfach nicht erscheinen kann. So ist Gottes Gericht nicht, so wie wir vielleicht das bei unseren Gerichten kennen. Sowas gibt es nicht. Gottes Gericht ist klar und deutlich und auch hart. Und dessen sollen wir uns auch bewusst sein. Genau. In Vers 4 lesen wir jetzt, seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erschrickt. Ich habe mir so gedacht, wenn Gott umgeben ist von Wolken und von diesem Dunkeln, was wir da gerade eben in Vers 2 gelesen haben, und vielleicht nur einen Moment seine Herrlichkeit sehen lässt, in diesem Blitz quasi. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so vorstellen könnt, wie Wolken und Dunkel, und dann zischt einmal so ein Blitz durch, wo es einmal Licht wird, es wird laut. Wir haben hier, ich sehe ein Kind, bestimmt auch Angst vor Blitzen. Also mein Sohn hat auf jeden Fall Angst davor, wenn es laut ist, wenn es blitzt. Und das beschreibt auch wieder so diese Macht Gottes einfach. Wenn er, wie gesagt, nur so einen Funken seiner Herrlichkeit einmal offenbart, so, das ist, ne, es ist laut, es ist hell, auch gefährlich irgendwo für uns. Und ich habe mich da auch an die Zeit in Guinea erinnert bei uns, wo wir in Westafrika waren, da hat es irgendwie häufiger geblitzt, auch nachts, und wie ich dann nachts oft richtig oft aufgeschreckt bin, weil auf einmal ganz plötzlich, ganz nah ein Blitz war. So, und daran musste ich irgendwie denken, als ich an diese Zeilen gelesen habe, dass Gottes Blitze erleuchten den Erdkreis und die Erde sieht es und erschrickt, weil Gott so groß ist, weil Gott so mächtig ist. Und genau. Und es ist ein Zeichen, was sichtbar ist, was wir Menschen sehen können. Weiter heißt es, die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Berge sind immer was Festes, was Massives, dagegen können wir nichts tun. Wir können vielleicht einen Tunnel graben oder was auch immer, aber wir werden nichts gegen so einen Berg tun können. Und vor Gott zerschmilzt das wie Wachs. Ich habe auch überlegt, so wer könnte, kein Herrscher dieser Welt könnte diese Dinge von sich behaupten. Das sind alles so Naturphänomene. Dagegen können wir Menschen nichts tun. Aber vor Gott zerschmilzt es wie Wachs einfach, wie so eine Kerze. So dieser feste, massive Berg, das ist einfach nur majestätisch, wie der Psalmist das hier beschreibt. Vor dem Herrscher der ganzen Erde, hier haben wir schon dieses, also wirklich der ganzen Erde, nicht nur über einen Teil, nicht nur da, wo das Volk Israel war zum Beispiel, sondern über der ganzen Erde ist Gott der Herrscher. Und dann haben wir in Vers 6, heißt es, die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Ich musste da an die Stelle in Römer 1, Vers 18 denken, wo es auch heißt, dass die Schöpfung Gott zeigt, dass wir quasi als Menschen das sehen können, wenn wir in die Schöpfung schauen, dass es einen Gott gibt. Dort heißt es nämlich, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, also in der Schöpfung, durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also auch hier wieder beschrieben, wie die Schöpfung Gott zeigt, wie die Schöpfung Gott verkündigt eigentlich auch und alle Völker das sehen können. Und wahrscheinlich, ich habe mir so vorgestellt, wahrscheinlich haben auch einige Völker Gottes Herrlichkeit gesehen und sehen müssen irgendwo, gerade wenn wir uns da die Ägypter vorstellen, die ganz klar gezeigt bekommen haben, wer Gott ist, wer Jahwe ist. Und das haben die Völker gesehen und das werden auch eines Tages alle Völker sehen. Das heißt in Offenbarung 1, Vers 7, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt, heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es wird sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen, heißt es dort. Und das sind quasi so alles so ja, Beschreibungen, wie groß Gott ist, wie mächtig Gott ist. Und ja, das ist einfach wirklich universell. Über die ganze Erde ist Gott groß. Und es geht im Endeffekt um Gottes Ehre. Es geht ihn immer um seine Ehre, um seinen Namen. Darum, dass sein Name bekannt wird, dass seine Macht und Stärke bekannt wird, so wie hier es in dem Psalm beschrieben wird. Dass sein Name geheiligt wird, dass er abgesondert wird, dass Gott nicht einfach nur irgendein Name unter vielen ist, sondern dass er abgesondert wird von quasi allen anderen Namen, dass er dass er quasi geheiligt wird, das heißt es quasi. Genau, abgesondert von allen anderen Namen. Das möchte Gott. Und durch solche Gotteserscheinungen quasi, durch solche Theophanien, denke ich, passiert das auch. Wenn wir das sehen, dass Gott halt nicht einfach ist wie irgendeiner oder wie irgendjemand, sondern er ist über allem und ist der Herrscher der ganzen Welt. Genau, und wenn wir das in unserem Alltag tun, wenn wir das im Alltag machen, wenn wir von Gott erzählen, dann ehren wir Gottes Namen, weil wir heben ihn hervor unter anderen Namen und wir tun das, was Gott mag. Wir tun das, was Gottes Wille ist. Deshalb ist da schon mal meine Aufforderung an uns, erzählt davon, erzählt, wie groß Gott ist. Auch, ich weiß nicht, mit diesen Synonymen oder mit diesen Beschreibungen, das werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil dann werden mich die Leute komisch angucken, denke ich, weil die denken, so redest du doch eigentlich nicht. Aber erzählt davon, in eurer Sprache, so wie ihr könnt, unter allen Nationen hier in Augustdorf, erzählt davon, wie groß Gott ist, dass sein Name geheiligt wird. Das wünsche ich mir auch so für Augustdorf, dass Gottes Name geheiligt wird hier in Augustdorf, dass Leute gut von ihm reden, aus allen Nationen. Ist so mein Wunsch einfach irgendwo. Und das möchte Gott. Gott möchte unter allen Völkern bekannt werden, seine Herrlichkeit soll sichtbar werden. Wie gesagt, nochmal der Appell an uns, damit hier in Augustdorf anzufangen, wo wir schon viele Volksgruppen haben, dass wir uns dieser Menschen annehmen, die hier in Augustdorf wohnen. So, das waren jetzt die ersten 6 Verse, diese Gotteserscheinung. Und spannend ist jetzt, wie geht es weiter? Wir könnten ja jetzt sagen, ja, okay, und jetzt? Okay, Gott ist stark, Gott ist mächtig, was passiert jetzt weiter? Und da gibt uns der Psalmist 6 weitere Verse. Er beschreibt quasi jetzt die Folgen. Was bedeutet das für den Menschen? Was bedeutet das für den Menschen, dass Gott der Herr König ist, dass er Chef über alles ist, dass er mächtig ist, um das mal in meinen Worten auszudrücken. Genau. Zum einen heißt es, schämen müssen sich alle, die den Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen, vor ihm werfen sich alle Götter nieder. In den Versen 7 bis 9, jetzt gleich in den nächsten 3 Versen, geht es um die Götter und um diejenigen, die Gott nicht anerkennen, um die Götzendiener quasi. Das heißt, diesen mächtigen Gott, den wir gerade in den Versen vor Augen geführt bekommen haben, stehen jetzt quasi die anderen Götter gegenüber. Und das aber auch nur auf den ersten Blick, weil wenn wir jetzt schauen in die, hier ist es die 3. Zeile, und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen, das heißt quasi so viel wie, ja, so, man könnte man auch übersetzen wie Nichtse. Also sie sind Nichtse, sie sind nichtsnutzig. Gibt es so ein Wort? Ich weiß es nicht. Habe ich dann gerade erfunden. Nichtsnutzigkeit, das Wort gibt es. Aber sie sind Nichtse, also diese Götter sind Nichtse gegen Gott. Aber trotzdem werden sie gegenübergestellt, weil Menschen sich einfach da ein Bild von machen und da stecken keine echten Götter hinter, sondern höchstens Dämonen, die quasi diese Götzen, die von Menschen erschaffen sind, die quasi vertreten. Und Also die Götter, diese Nichtse, diese Nichtnutzigen, stehen quasi jetzt dem Gott gegenüber. Und die Menschen und diese Götter müssen sich schämen, steht hier. Sie müssen sich vor Gott schämen, weil sie liegen falsch. Sie sind auf der falschen Seite. Das, was für Gott bestimmt ist, tun Menschen an anderen Göttern. Dass diese Anbetung, dieses, dass man ja, diese Ehre gibt, dass man den Rat sucht, das tun die Menschen bei Göttern und nicht bei Gott. Und deshalb müssen sie sich schämen, weil sie auf der falschen Seite sind. Das wird ja so ganz klar beschrieben. Und sie müssen sich niederwerfen vor Gott, heißt es hier auch. Das ist uns bestimmt auch der Dagon, der Gott der Philister, wo die Bundeslade quasi in diesen Raum mit dieser Gottheit der Philister geführt wird und der zweimal hintereinander umkippt und am Ende sogar zerbricht, weil er sich quasi vor Gott verbeugen muss. Haben wir eine Geschichte in 1. Samuel 5, kann man das nachlesen. Vielleicht war das jetzt ein bisschen fremd mit den ganzen Götzen und Göttern und Götzendienern und so weiter. Das sind auch Worte, die wir jetzt nicht unbedingt auf Arbeit benutzen, denke ich mal, oder wo wir sonst unterwegs sind. In der Umgebung der Israeliten war das vollkommen normal und da war es na klar, dass man an einen Gott glaubt. Das war ganz natürlich. Wenn man nicht an den Gott Israels glaubt, dann hat man sich eigene Götter gemacht. So kenne ich das auch aus Guinea, da wo wir waren, die vielen Länder, in den vielen Inseln, wo wir waren, ganz weit entfernt. Und da hat auch ein Mann gesagt, ein Mensch, der quasi nicht an Gott glaubt, der wird einen falschen Weg gehen. So, wie kann man denn nicht an einen Gott glauben? Also, ne, da habe ich gesehen, jeder glaubt an einen Gott. Und man bildet sich das einfach zurecht, wie das ist, weil dort das Evangelium noch nicht hingekommen ist. Und wenn wir Menschen haben hier vielleicht in unserer Umgebung, die behaupten, dass es, ja, kein Gott gibt oder dass sie nicht an Gott oder Götter glauben, so kann man sich, denke ich, mal fragen, um wen dreht sich denn das Leben bei ihnen? Auf wen vertrauen sie, wenn es vielleicht ihre Gesundheit angeht? Was tun sie, wenn schwere Dinge anstehen? Ich denke, man baut auf sich selbst und dass man selbst das Zentrum des Lebens ist. Und ich denke, so ist meine Bezeugung, dass man dann selber quasi, das ist der eigene Götze dann quasi. Und so haben wir auch alle gelebt, bevor wir uns umgekehrt haben. Paulus schreibt das, in den Thessalonichern schreibt er es, bevor ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Das ist bei uns, oder bei, wenn du ein Kind Gottes bist, denke ich, auch bei dir im Leben passiert, dass du dich bekehrt hast, dass du umgedreht bist, zu Gott gegangen bist und diese Nichtse quasi beiseite gelassen hast. Weil auch sie werden sich niederwerfen müssen vor Gott. Okay, überspringen ein paar Sachen. Ich sehe, dass die Zeit ist fortgeschritten schon. Die Folge davon ist, dass sich diese Götter niederwerfen. Zion hört es und ist froh. Und die Töchter Judas frohlocken um deiner Gerichte willen, o Herr. Das heißt, die Folge ist Freude. Gottes Volk freut sich über Gottes Königsherrschaft und über seine Gerichte, die er tut. Weil da nochmal die Erinnerung, seine Gerichte sind gerecht. Da ist jetzt nichts irgendwie, die sind richtig, die sind gerecht. Und Gottes Volk freut sich darüber, wenn die Lüge zusammenbricht und wenn quasi das Richtige passiert, dann jubelt es. Und das dürfen wir auch tun. Weiter heißt es in Vers 9, denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde, du bist hoch erhaben über alle Götter. Ich denke, das wird den einen oder anderen an ein Lied erinnern aus unserem Liederbuch. Da heißt es ja auch in diesem, ich meine, das kommt auch aus diesem Psalm 97, Vers 9, und hier ist einfach nochmal dieses Bekenntnis, du Herr bist der Höchste, du bist der Höchste über die ganze Erde, du bist erhaben über alle Götter, also nichts ist da irgendwie Gott gleich. Und das haben wir auch eine Parallele zu unserem Herrn Jesus, wo es heißt in Epheser 1, Vers 21, dass Christus, er ist hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Ich denke, dass wir da auch schon eine Parallele haben, zu unserem Herrn Jesus. Genau. Das waren jetzt so ein bisschen die Folgen für die Götter oder für die Nichtse und für die, die diesen Götzenbildern dienen. Und jetzt kommen wir in den Versen 10 bis 12. Sind jetzt, ja, was bedeutet das für Gottes Nachfolger? Diese mächtige Gotteserscheinung. Und in Vers 10 haben wir eine ganz klare Aufforderung: die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Ich merke gerade, das hätte auch Paulus geschrieben haben können, so wie das aussieht, finde ich. Wenn wir Gott lieben, müssen wir auch das Böse hassen. Hier sind so ganz, ganz, ganz klar ausgedrückt vom Psalmisten. Ich denke, das ist nicht falsch zu verstehen. Wir sollen das Böse nicht nur meiden, wir sollen es sogar hassen. Und ich dachte mir so, wenn jemand dann behauptet, das habe ich früher mal so öfter gehört, so, ja, ich glaube an Gott, aber ja, ich bin ja bekehrt, jetzt kann ich ja machen, was ich will. Und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, ist ja irgendwie auch so, also ne, früher. Und dann, aber nein, wo ist da die Liebe zu Gott? Wo ist da der Hass auf das Böse wirklich, wenn man Gott wirklich nachfolgt? Ich denke, das sind zwei Dinge, an denen du einen Nachfolger auch erkennst, der den Herrn liebt und das Böse hasst, genau, oder und dessen bemüht ist, würde ich sagen. Und da können wir uns in unserem Leben fragen, wie sieht es bei uns aus? Lieben wir den Herrn? Und wie drückt sich das in unserem Leben aus, dass wir den Herrn lieben? Das können wir uns fragen, denke ich. Und auch auf der anderen Seite natürlich, hassen wir das Böse? Und wie drückt sich das in unserem Leben aus? Ja. Das heißt weiter in den... Oh, jetzt bin ich zu schnell gegangen. Ich glaube, wenn ich zurückgehe, dann... Ich lasse es jetzt einfach so. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Gott kümmert sich um die Seelen seiner treuen Kinder, um seiner Getreuen, heißt es hier. Und ich denke, zwar werden viele Menschen, die Gott auch die Treue halten, hier auf der Erde verfolgt und ihnen werden schlimme Sachen zugetan, so auch vielleicht den einen oder anderen Vorfahren von uns. Und trotzdem bewahrt Gott die Seele. Also der Körper, der vergängliche Körper geht kaputt, aber Gott bewahrt die Seele. Das ist auch ein Trost, den wir haben dürfen. Was sich leider sehr leicht sagen lässt von hier oben, der ich sowas nicht kenne und nicht gewohnt bin, auch hier in Deutschland nicht zurzeit. Und ja, da können wir wirklich immer wieder uns daran erinnern und beten für unsere Geschwister, die verfolgt werden, wo wirklich der Körper angegriffen wird. Ja, aber wir dürfen wissen, ihre Seele bleibt bewahrt. Genau, in Vers 11 haben wir dann hier, Licht wird dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Licht gibt Gott uns durch sein Wort, aus dem berühmten Psalm 119, Vers 105 haben wir das auch. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und Freude haben wir durch den Frieden, den wir in uns haben dürfen. Ich fand hier ganz passend, da hat ein Kommentar von Spurgeon, der hat geschrieben, ob ihre Freude sich manchmal wie die Sonne hinter Wolken verbirgt, sie muss doch wieder hervorbrechen. Oder ob sie in der Nacht der Trübsal zu versinken droht, wie das große Licht der Ende der Erde am Abend, sie muss doch wieder aufgehen. Wie die Sonne am Morgen wieder aus den Schatten der Finsternis emporsteigt. Die im Herzen richtig stehen, sollen auch im Herzen Freude schmecken. Recht führt zum Licht, Friede mit Gott bringt Freude ins Gemüt. Das fand ich sehr, sehr passend beschrieben. Das war sein Kommentar zu diesem 11. Vers. Und so wird das Leben der Gerechten beschrieben, der treuen Gottesnachfolger. Mit Friede und Freude und Licht. So, Entschuldigung. Und ich komme auch schon zum letzten Vers, wo es heißt, freut euch in dem Herrn, ihr Gerechten. Das dürfen auch wir uns sagen, wir sollen uns freuen. Wir werden aufgerufen, uns zu freuen in dem Herrn, dass wir uns nicht nur über die Segnungen freuen, die Gott uns gibt, sage ich mal, über die guten Dinge, über dass wir versorgt sind, dass es uns gut geht, arbeitsmäßig, weiß ich nicht, körperlich, wie auch immer, dass wir Kinder haben, darüber dürfen wir uns freuen, über die Segnungen, aber wir sollen uns auch freuen, einfach über den Herrn, einfach über das, wie er ist, wer er ist. Und ich denke, das schließt eine Gemeinschaft ein, eine enge Gemeinschaft mit dem Herrn, dass wir auch wirklich diese Freude haben darüber, über den Herrn. Und ich sage nicht nur, wirklich nur in Anführungsstrichen, nicht nur über die Segnungen, die wir bekommen von Gott. Und zum Schluss heißt es dann, und preist seinen heiligen Namen. Früher hat uns diese Heiligkeit Gottes, die hat uns ausgeschlossen von seiner Gegenwart. Gott war heilig, wir nicht, wir waren Sünder, wir waren mit Schmutz. Und die hat uns ausgeschlossen von Gottes Heiligkeit. Wir waren Sünder, wir hatten Dreck am Stecken. Aber jetzt ist es wegen dem, also wegen Herrn Jesus Christus, wegen dem, was er getan hat für uns, ist diese Heiligkeit auf unserer Seite. Und wir dürfen uns dessen freuen und wollen auch diesen heiligen Namen preisen. Preisen bedeutet nichts anderes als gut sprechen. Gut sprechen, das dürfen wir hier in der Gemeinde tun, laut mitsingen, hat Edu gesagt. Das dürfen wir hier tun und gut reden, wirklich von Gott, auch in den Gesprächen untereinander. Aber das dürfen wir auch tun unter den Leuten, die Gott noch nicht kennen. Gut reden über Gott, das heißt seinen Namen preisen. Im Lexikon heißt es, die Vorzüge einer Person oder Sache begeistert hervorheben. Und das ist der Schlussappell dieses Psalmisten, dass wir seinen heiligen Namen preisen sollen. Meine Frage an uns, ob wir das auch tun. Heben wir das quasi hervor, begeistert hervor in unserem Alltag, wer Gott ist. Das dürfen wir uns, denke ich, mitnehmen, auch als Hausaufgabe, dass wir Gottes Namen preisen, gut von Gott sprechen, auf unserer Arbeit, in der Schule, wo auch immer, ja, und so seinen Namen preisen, wirklich seinen heiligen Namen. Ich komme zum Schluss. Oh. So, Entschuldigung. Und ich denke, oder so kam mir der Gedanke, dass man diesen Psalm vor allem, denke ich mal, in Krisenzeiten lesen kann. Ja, sei es persönliche Krisen oder auch vielleicht politische Krisen, wenn es drunter und drüber geht in der Welt und man Sorge hat, weil dieser Psalm, der gibt uns eine Hoffnung, die in Freude umgewandelt wird, weil wir sollen uns freuen, heißt es, denn Gott regiert als König über alles und er wird seine Macht und seine Größe auch zeigen, ganz sichtbar. Er wird ganz sichtbar eines Tages seine Königsherrschaft aufrichten, wenn er wiederkommt. Götter und Götzendiener müssen sich schämen, müssen vor ihm niederfallen. Das ist für uns ein Aufruf. Lass uns die Leute warnen, lass uns ihnen das weitergeben. Aber wir, die wir treu ihm nachfolgen, wir dürfen mit Freude auf diesen Tag warten. Wir dürfen mit Freude durchs Leben gehen und wollen so leben, wie es ihm gefällt und seinen Namen preisen in unserem Alltag. Ich will abschließen mit Offenbarung 22, Vers 20, wo es heißt, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Amen.